Ja, wir sind schon nah an Ostern. Mitten in der Passionszeit, mitten in einer Zeit, in der unser Herr Jesus Christus sich vorbereitet auf das, was geschieht, auf das, was vor ihm liegt. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie es in ihm aussah. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und ich glaube, das zu ertragen und darauf zuzugehen und darauf auch im Gehorsam zuzugehen, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir uns der Liebe Gottes gewiss sind. Dass wir uns gewiss sind, dass Gottes Liebe mir gilt, dass er mir seine Kraft gibt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Situation. Vielleicht hast du dir das auch schon mal gewünscht. Ich bin so oft unterwegs, dass ich mir wünsche, dass da jemand kommt, der übernimmt alle Verantwortung. Der kümmert sich um all die Schwierigkeiten in meinem Leben, der klärt alle Unklarheiten, sorgt dafür, dass es mir an nichts mangelt, dass ich mich einfach in seine Arme fallen lassen kann, geborgen bin und alles ist gut. Das wünsche ich mir manchmal. Das wünsche ich mir ja regelmäßig dann, wenn so die Alltagssorgen mich zu erdrücken scheinen. Da möchte ich mich am liebsten hinter einer ganz starken Person verstecken, die dann alles für mich regeln wird. Die würde ich dann nach Leipzig schicken. David beschreibt in seinem Psalmen ganz häufig genau diese Situation. Und wie Gott ihm genau in solchen Krisensituationen, wo er gerne einen hätte, der vor ihm steht, dann begegnet in sein Leben hinein, in seinen Alltag hinein, in die Situation, in der er gerade steht. Gott lässt David seine barmherzige und gnädige Hilfe erleben und gibt ihm dann den Auftrag, das, was er da erlebt hat, aufzuschreiben. Das sind die Psalmen von David, ganz häufig. Haben die diesen Hintergrund. Und Gott lässt es durch David aufschreiben, damit wir heute hier und jetzt etwas haben, wo wir uns dann festhalten können, wo wir ermutigt werden, wo wir getragen werden. David ist ein Verkündiger. Er verkündigt im Prinzip die Liebe und die Fürsorge Gottes, die er persönlich erlebt hat, und die gibt er an uns weiter. Das ist toll. Das begeistert mich. David verkündigt Gottes Verheißung, für seine Kinder wirklich zu sorgen. Gott kümmert sich wie bei David um seine Kinder und gibt ihm seine vollkommene und unerschöpfliche Liebe. Hast du ein Bild für unerschöpflich? Das sagt sich so leicht, so unerschöpflich, ne? Das hört nie auf. Gottes Liebe hört nicht auf, ist nicht begrenzt. Wo ich herkomme aus Worms, da gab es in der Nähe eine Zuckerfabrik in Obrichheim. Südzucker oder was weiß ich noch, keine Ahnung. Jedenfalls, da gab es eine Zuckerfabrik und die ganze Gegend um Worms herum wurde bepflanzt mit Zuckerrüben. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Die Felder sind da voll und während der Kampagne, also das heißt, wenn die Biester reif sind, werden da geerntet, da gibt's Riesenmaschinen, also sowas habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Ich hatte einen Bekannten, der hatte so eine Maschine, ein Mordstrom, das geht kaum hier rein. Also wirklich ein Riesenapparat, der da quasi die Ernte macht und die fahren da Tonnen um Tonnen raus. Und da fahren quasi nebenan immer LKWs, die sind innerhalb von 2-3 Minuten voll, kommt der nächste. Und auf den Straßen zu dieser Zuckerfabrik fährt LKW an LKW mit Zuckerrüben. Und die fahren die auf einen Platz, wo die gelagert werden und da, soweit du gucken kannst, siehst du nur Zuckerrüben. Und dann diese Fabrik, die arbeitet halt, das wird erhitzt, das ganze Zeug, wird irgendwie eine Melasse draus gekocht und daraus wird dann Zucker gemacht. Und das Ding läuft das ganze Jahr. Und da siehst du immer, das sahst du schon von Weitem, einen riesigen, wie so ein Rauch, also es war eigentlich Dampf, Dampfschwaden, die da immer in den Himmel geblasen wurden. Zu Tag und Nacht, jeden Tag des Jahres lief das. Das hörte nicht auf. Und wie gesagt, ich habe mal diese Fabrik besichtigt, diese Dimensionen, die sind unvorstellbar. Das sind Größenordnungen, Wahnsinn. Da war für mich so ein bisschen klar, das ist wohl, glaube ich, so ein Bild für Unerschöpflichkeit. Das hört nicht auf. Und die haben noch Rüben, die sie verkochen, da fängt die nächste Kampagne schon an. Also das ist unwahrscheinlich, was die da an Mengen verarbeiten. Und was wir scheinbar an Zucker verputzen, so, dass so viel produziert wird. Unerschöpflich heißt, es hört nicht auf. Es kommt nicht an einer Grenze. Es hört nicht auf. Nicht zu vergleichen mit dem Bild, was wir oft haben, wo wir denken, Gottes Liebe hört dann irgendwann mal auf. Wie es bei uns aufhört. Wie es bei uns aufhört, plötzlich keine Kraft mehr zu haben. Wie es bei uns plötzlich ist, nicht mehr weiter zu können. Nicht mehr genug Liebe zu haben, vielleicht für einen Menschen, der uns ein bisschen beschwert und der uns Sorge bereitet oder der uns einfach nur ärgert. Gottes Liebe hört nicht auf, ist unerschöpflich. Gott erweist sich seinen Kindern gegenüber als ein liebender Vater, der für seine Kinder unbedingt und absolut verbindlich sorgt. Unaufhörlich. Und Gott offenbart sich auch in dem Psalmen und im Alten Testament und auch im Neuen Testament als ein Hirte, der sich unerschöpflich um seine Schafe kümmert. Und dieses Bild wird dann im Neuen Testament auf Jesus Christus übertragen. Aber lesen wir erst einmal, wie Gott sich als ein liebender Hirte dem David und auch uns offenbart. In einem Psalmwort, was wir fast alle auswendig kennen, was wir so gut kennen, der Psalm 23. Und ich lese uns den einmal vor. Als ein Zeugnis der unerschöpflichen Fürsorge Gottes, als ein Zeugnis, dass Gottes Gnade und Gottes Liebe unerschöpflich in unser Leben hineinwirkt. Der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt nichts. Er weidet mich auf grünen Auen. Zur Ruhe am Wasser führt er mich. Neues Leben gibt er mir. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Wandere ich auch im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher. Güte und Gnade werden mir folgen alle meine Tage. Und ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn mein Leben lang. Hier offenbart sich die Vaterliebe Gottes. Und er offenbart sie mit einem Bild durch Trauer und durch dunkle Tal hindurch in die Herrlichkeit Gottes. Was bedeutet David die Offenbarung Gottes als seinem Hirten? Er sagt hier, mein Hirte. Was bedeutet das, wenn David so etwas sagen kann zu Gott, dass er mein Hirte ist? Ja, David vergleicht Gott hier mit einem Hirten und malt damit ein Bild vor Augen, das Gottes große Liebe für sein Volk widerspiegelt. Wir brauchen manchmal solche Bilder. Und er malt hier das Bild eines Hirten. Und dieses Bild, das findet sich sehr oft im Alten Testament. Und Jesus selbst benutzt dasselbe Bild, um seine Beziehung mit seinen Jüngern und Nachfolgern darzustellen. Und wir lesen im Johannesevangelium, im Kapitel 10, in den Versen 11 bis 15, da sagt Jesus von sich selber, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Der Lohnarbeiter, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und lässt die Schafe im Stich. Das ist das, wenn wir sagen, Gottes Gnade und Güte ist begrenzt. Es gibt einen Punkt, wo Gott sich abwendet und wegdreht und seine Schafe im Stich lässt. Das ist das, was wir eigentlich menschlich erwarten. Aber auch Jesus sagt, nein, Das ist nicht. Auch seine Liebe ist unerschöpflich. Der Lohnarbeiter, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf reißt und versprengt sie. Er ist eben ein Lohnarbeiter und ihm liegt nichts an den Schafen. Jesus sagt dagegen, ich aber bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich setze mein Leben ein für die Schafe. Unerschöpflich. Im Bild dieses Hirten wird etwas deutlich. Da wird zum einen deutlich die tiefe Liebe Gottes für seine Kinder. Und dass diese Liebe ihn veranlasst, jedes einzelne seiner Kinder zu beschützen, zu führen und ihm nahe zu sein. Genau wie ein guter Hirte das mit seinen Schafen tut. Jeder von uns, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, der ein Kind Gottes ist. Jeder von uns, dem gilt das. Dem gilt diese Fürsorge. Unerschöpflich. Du bist Gottes Fürsorge wert. Gott macht da keinen Unterschied, ob du vielleicht so einen großen Glauben hast oder so ein bisschen Glaube hast. Selbst ein Senfkorn-Glaube kann ganz viel bewirken. Du bist wert von Gott beachtet und umsorgt zu werden. Und den stärksten Ausdruck seiner Liebe und Hingabe zeigt Gott durch das Leben und den Opfertod seines Sohnes Jesus. Der Heilige Geist, der über uns ausgegossen ist, der macht uns das deutlich und seine Fürsorge spürbar, erlebbar. Dass du plötzlich in deiner Lebenssituation, vielleicht in deiner Angst, vielleicht in deiner Trauer, vielleicht in deiner Sorge plötzlich merkst, hier geschieht etwas in mir, wo ich ruhig werde, wo ich getröstet werde, wo ich merke, ich gewinne neue Zuversicht, wo ich weiß, ich kann da mit Gottes Hilfe durch. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes in uns, der das verdeutlicht, dass die Fürsorge Gottes uns gilt. Dass im Prinzip das Hirtenhandeln Gottes an uns erfahrbar wird, spürbar wird. Und das andere ist, was bei dem Bild des Hirten deutlich wird, dass die Kinder Gottes, die Gläubigen, wirklich diese Schafe sind, von denen hier Gottes Wort spricht. Du bist ein Schaf. Das heißt, wir gehören Gott. Wir gehören ihm und bekommen besondere Zuneigung und Aufmerksamkeit von ihm geschenkt. Gottes Wort sagt, wie Schafe irrten wir alle umher, doch der Herr hat uns gerettet durch das vergossene Blut und Opfer Jesu Christi, der für unsere Sünden gestorben ist. Nun gehören wir ihm und als seine Schafe können wir auf seine Stimme hören und ihm folgen. Also eine doppelte Zusage im Prinzip. Einmal die Zusage von Gott her, ich will das für dich sein, ich will dein Hirte sein und die Zusage, als Kind Gottes bist du sein Schaf und gehörst ihm. Bei David, der erfährt das, was das heißt. Und das beschreibt dieser Psalm 23. David erfährt und bekennt, wenn Gott sein Hirte ist, dann bekennt er hier, dann mangelt es auch an nichts. Dann mangelt es ihm an nichts. Was bedeutet das, keinen Mangel zu haben? Wer Gott nachfolgt, dem wird nichts mangeln. Dem wird nichts mangeln, was nötig ist, um Gottes Ziele im Leben zu erreichen. Das ist kein Luxusleben, was hier verheißen wird. Und kein Schwelgen in allen möglichen Sorglosigkeiten, sondern es ist etwas, worum es geht, dass wir keinen Mangel haben werden daran, dass wir Gottes Ziele umsetzen können. Da wird nichts fehlen in unserem Leben. Gott hat für sein Volk vorgesehen, dass es sich entwickeln kann, dass es sich seinen Zielen hin entwickeln kann. Unser Leben als Gläubige soll und wird die Fürsorge Gottes und die Güte Gottes widerspiegeln und von Gottes Segen begleitet sein. Das ist eigentlich die göttliche Realität eines Kindes Gottes, dass Gottes Fürsorge, seine Güte und Gnade und sein Segen ihn begleitet in allen seinen Lebensbereichen. Das ist die göttliche Realität. Ist das deine Realität? Wenn ja, dann preis Gott. Wenn nein, dann frag Gott. Warum ist es nicht so? Warum nicht? Die Segnungen Gottes, die er uns verheißen hat, sind, wie gesagt schon, durch das Opfer seines Sohnes Jesus zugänglich gemacht. Das deckt nicht nur unsere geistlichen Bedürfnisse, sondern auch unsere körperlichen. Bis ins Körperliche hinein wirkt es. Wenn wir seiner Wahrheit folgen, so betet jedenfalls Johannes in seinem Evangelium, haben wir das Leben in Fülle, beschreibt er dort. Das ist eigentlich unsere Lebensüberschrift. Ich habe eben das gesagt, das Bild des Unerschöpflichen. Das wird weiter gedacht letztendlich in der Leben in Fülle. Gottes Zuwendung zu dir ist nicht begrenzt. Die hört nicht auf, weil du sie gestern schon hattest. Oder weil du sie vielleicht schon heute Morgen erlebt hast. Und die wird jetzt nicht aufhören heute Mittag, sondern die wird wieder da sein. Die ist jetzt hier, die ist heute Mittag da, die wird heute Abend da sein, die wird heute Nacht da sein, die wird morgen früh wieder da sein. Und das Leben in Fülle der Gegenwart Gottes ist eigentlich unsere Lebensüberschrift. Nicht allerlei Mangel, sondern die Fülle aus den Möglichkeiten Gottes herauszuleben. Nicht aus deinen Möglichkeiten, die dich immer an eine Grenze führen, sondern aus den Möglichkeiten Gottes, die unbegrenzt sind, zu leben. Gott wünscht sich für dich, dass du seine Bestimmung, seinen Segen und seine Fülle aber auch erlebst. Dass du davon lebst, dass du damit lebst. Wenn wir Christus treu sind, ist es sein Wille, dass er uns in jeder Hinsicht segnet und uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Was wir brauchen, um ihn zu ehren, um seine Ziele zu erreichen und die Kraft zu haben, Zeugnis zu sein. Das Beste, was wir tun können, um wirklich keinen Mangel zu erleben, und hier wird Gottes Wort tatsächlich sehr konkret, ist Gottes Wünsche zu suchen, also wirklich zu fragen, was soll ich tun? Nicht immer drauf los und machen, was mir gerade so im Kopf rumspukt, sondern wirklich fragen, Gott, was möchtest du? Wirklich konkret zu fragen und so lange zu warten, bis er auch zu mir spricht, bis ich weiß, was er mir aufträgt. Seine Pläne, die er mir zeigt, auch zu verfolgen. Wir sind ja oft so unterwegs, Herr, zeig mir deinen Willen. Und dann wissen wir, und dann gehen wir zur Tagesordnung über und machen genauso weiter wie vorher. Das meint Gott nicht. Sondern er sagt, seine Pläne, die sollst du dann auch verfolgen. Da sollst du auch dann drin leben. Und als letztes sagt die Heilige Schrift, dass wir dem Heiligen Geist gehorchen sollen, den Impulsen, die er in unser Leben setzt. Dass wir das auch tun sollen und umsetzen sollen. Weil es ist schön, wenn du Gottes Willen weißt, aber wenn du doch machst, was du willst und dich dann wunderst, dass Gott nicht dabei ist. Also das Beste, was wir tun können, um wirklich keinen Mangel zu erleben, ist, noch einmal, Gottes Wünsche suchen, seine Pläne verfolgen und dem Heiligen Geist gehorchen. Die Folge aus dieser Art zu leben bedeutet, zufrieden zu sein. Die Konsequenz, das zu tun, wird eine Zufriedenheit in deinem Leben sein. Gottes Nachfolger sind gesättigt, sagt Gottes Wort. Und da wird ein Bild oft gemalt, wie wenn ein kleines Baby von seiner Mutter gestillt wird und wenn das dann satt ist. Da ist alles gut, da ist alles in Ordnung, da ist alles erfüllt. Ist alles das, was in seinem Leben gerade ein Mangel war, ist gefüllt. Das ist ein ganz tolles Bild, wenn man das so sieht. Gottes Nachfolger sind gesättigt, das heißt, sie haben keinen Hunger mehr. Sie sind satt. Sie sind satt davon, wie der gute Hirte nicht satt kann ja auch sein, dass er einem schlecht wird. Also, dass man übersättigt ist. Das meint das hier nicht. Sondern wirklich gesättigt davon zu sein, wie der gute Hirte sich um mich kümmert und mich versorgt. Dass diese Versorgung jetzt genug ist für mich. Dass ich mich darin komplett wohlfühle. Selbst in schwierigen Zeiten, selbst in Notzeiten, selbst in Zeiten, wo unser Vertrauen auf die Probe gestellt wird, wird es durch diese Sättigung immer wieder wachsen. Wir werden auch in diesen Zeiten trotzdem Frieden und Ruhe erleben. David erlebt das, dass er gesättigt wird, dass ihm nichts mangelt. Und David erlebt, dass Gott ihn aus dieser Situation hinaus, der Psalm sagt das, auf einer grünen Aue weidet. Und das ist wieder ein Bild, das Frieden beschreibt. In der Gegenwart und Nähe des Hirten können Gottes Schafe in Frieden weiden und frei von aller Furcht sein. Im Schwarzwald habe ich das oft gesehen, wie das ist. Da kam immer ein Schäfer. Wir haben da an so einem Berg, vor so einem Tal gewohnt, also so Schwarzwaldklinik-like. Und da kam immer aus dem Wald, im ganzen Sommer durch, kam immer ein Schäfer mit seinen Schafen. Und vor uns war eine große Wiese und da waren die völlig relaxed, sag ich immer. Ne? Die hat nichts gestört, die war alles gut. Der Hirte hat darauf geachtet, dass da nichts schief gehen konnte, dass sie nicht auf die Straße liefen oder was weiß ich. Der hat sich alles um alles gekümmert. Und die haben wirklich, das war ein wirkliches Friedensbild. Frei von aller Furcht, das genießen, was Gott dir anbietet. Frei von aller Furcht sein, sich zu sorgen, was wird morgen sein. Frei von der Furcht zu sein, ich muss dies und das noch schaffen. Als Sohn Gottes ist Jesus gekommen, um genau diese Verheißung denen zu bringen, die bereit sind, ihm nachzufolgen. Und der Heilige Geist, den Jesus verheißen hat, in seiner Rolle als Tröster, als Ratgeber und Helfer, vermittelt jedem Gläubigen letztendlich die Gegenwart und den Frieden Christi. Und ich lese uns dazu nochmal eine Stelle aus Johannes 14. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen zum Fürsprecher geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Ihr aber erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Er führt uns auf grüne Auen, ist ein Bild dafür, was einen Menschen wachsen und gedeihen lässt. Hier herrscht Zuversicht und friedevolle Ruhe in der engen Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus. Und diese Zeiten brauchen wir immer wieder, gerade in unserem hektischen Alltag. Nur in dieser Gemeinschaft nämlich entsteht das, was wir Wachstum nennen. Wachstum im Glauben und erfüllendes Leben. Das geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir so leben, dass der Heilige Geist keinen Raum in uns hat, keine Zeit hat, kein Moment des Innehaltens in deinem Leben mehr bleibt, vor lauter Fernsehen und dies und das und Freizeitstress, ich sage das mal so ein bisschen pointiert, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du keinen Frieden findest. Wenn ich manchmal wahrnehme, wie manche getrieben sind von ihrem blöden iPhone. Ich habe keins, zum Glück. Ich habe ein Smartphone. Das andere konnte ich mir nicht leisten. Die sind keinen Moment mehr frei. Das ist doch krank. Da fehlt doch irgendwo der Moment, wo wir nochmal zum Frieden kommen können. Wo immer andere letztendlich bestimmen, was wir gerade tun oder nicht tun. Deshalb, wir brauchen, auch die neueste Soap ist nicht so wichtig, wie diese Momente des Friedens, die Gott uns anbietet. Ob du sie nimmst, ist deine Sache. David erlebt, dass Gott ihn auf grünen Auen weidet. Und hier herrscht für ihn Zuversicht und Friede in der engen Gemeinschaft mit Gott. Und nur in dieser Gemeinschaft entsteht dieses erfüllende Leben, eben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das heißt hier, zur Ruhe am Wasser führt er mich, dem Ort des Friedens, dem Leben aus dem Heiligen Geist und der Erfrischung des Heiligen Geistes. Das ist unsere Verantwortung, uns dahin führen zu lassen. Das kommt nicht von alleine, sondern es ist immer das, wo wir auch darum bitten würden. Und David erfährt an diesem Ort, Gott gibt ihm neues Leben. Das ist das, was so wichtig ist, dass Gott in uns das erneuert, was verbraucht ist, was sich verbraucht. Unser Leben verbraucht Kraft, unser Leben verbraucht unseren Körper, unser Leben verbraucht alle unsere Ressourcen, die wir haben. Die sind nicht auf, dass sie bleiben, sondern dass sie verbraucht werden. Und die einzige Möglichkeit, sie zu erneuern, ist in Gottes Gegenwart. Wenn Gottes Kinder entmutigt sind, dann verspricht der gute Hirte ihnen neues Leben und flößt ihren Seelen durch seine Güte wieder neue Kraft ein. Wenn meine Kraft verbraucht ist, dann muss ich a. mich mal ausschlafen und b. muss ich Gott bitten, dass er auch meine innere Kraft erneuert. Das kann ich nämlich nicht selber. Das finden wir nur, wenn wir der Stimme des Hirten folgen und auf den Pfaden gehen, die er wählt, um seine Ziele für unser Leben auch erreichen zu können. Die finden wir nicht daneben, sondern die finden wir nur da, wo Gott auch ist. Und David weiß, Gott ist bei ihm. Genau das ist das Resultat daraus, dass er diesem neuen Leben, dass er das sucht und dass er das auch findet. Wer Gott nachfolgt, der fürchtet kein Unheil, sagt hier unser Psalm. Und ich habe viele Menschen begleiten dürfen, auch in Krisenzeiten. Und es ist wirklich so, sie sind getröstet. Und auch ich lebe es. Natürlich habe ich Panik vor einer Operation, die da jetzt ansteht. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, was da passiert. Und ich will es auch gar nicht so genau wissen. Aber doch weiß ich, ich fürchte es nicht. Auch wenn man sich Schwierigkeiten und sogar dem Tod gegenüber sieht, fürchte ich kein Unheil. Das haben mir unzählige Geschwister so bekannt, auch in ihren schwersten Stunden. Warum? David sagt es ganz einfach, denn du bist bei mir. Gott ist bei mir, in Jesus, in jeder Lebenslage. Das hat er verheißen. Sein Stecken, so ein kurzer Knüppel, womit er alles weggehauen hat, was die Schafe angegriffen hat, und sein Stab, ein langer Stab, um die Schafe den richtigen Weg zu führen, versichern uns, dass Gott uns liebt, sich für uns sorgt und führt. Er führt uns auf dem richtigen Weg und alle Gefahren, die auf diesem Weg sind, die vertreibt er, die uns vernichten können. Und in dieser Führung Gottes erlebt David dann das, was ich immer so faszinierend finde, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. David erlebt den Sieg trotz aller Bedrängnisse seines Lebens. Und er hatte wahrlich auch einiges zu verknusen. Gott deckt dir den Tisch des Segens im Angesicht deiner Feinde. Gott kümmert sich um die Bedürfnisse jedes seiner Kinder, selbst wenn sich böse Mächte bemühen, dich in Leib und Seele zu zerstören. Wir sind täglich, und das brauchen wir auch nicht kleinreden, wir sind täglich auch den Angriffen Satans ausgesetzt und leben inmitten einer gottlosen Gesellschaft. Doch Gott sagt, aber ich versorge dich, genau da drin, genau in diesen Situationen. Er gibt uns, was wir zum Leben brauchen, damit wir seine Gegenwart genießen können, selbst wenn die Feinde sich um uns gelagert haben. Das ist einfach möglich geworden durch unseren Hirten Jesus, der sein Leben für seine Schafe gegeben hat und damit Satan letztlich endgültig besiegt hat. Wenn wir Ostern feiern, den Auferstehungstag feiern, dann feiern wir auch den Sieg über den Satan und all die bösen Mächte, die uns angreifen wollen und die uns zerstören wollen. Das ist ihr Ziel. Die nicht wollen, dass du Frieden kriegst vor einer Herz-OP oder was weiß ich. Die nicht wollen, dass du deine Sorgen auf ihn legst, sondern die möchten, dass du durchknallst und durchdrehst und blöde Sachen machst, unüberlegte Dinge machst, aus dem Frieden rausfällst, rastlos wirst. Jesus ist der Sieger darüber. Er salbt dein Haupt mit Öl, heißt es. Das versinnbildlicht Gottes Segen und seine besondere Gunst durch die Salbung, durch die Erfrischung, durch die Bestätigung und Befähigung seines Heiligen Geistes. Ich lade uns ein, mehr im Heiligen Geist zu leben und nicht immer davor zurückzuschrecken. Der Heilige Geist befähigt und versichert uns, aber niemals schadet er uns. Wir denken oft, ja, was ist das mit dem Heiligen Geist? Da muss ich ja irgendwie die Kontrolle abgeben. Du gibst die Kontrolle Gott. Das will er. Nicht gibst die Kontrolle irgendeiner Macht, sondern du gibst sie Gott. Du gibst sie Jesus. Du gibst sie dem Heiligen Geist, der in dir ist und der durch dich wirkt und in dir wirkt. Wir brauchen keine Angst vor dem Heiligen Geist zu haben. Der führt uns keine Wege, die wir nicht wollen. Der führt uns keine Wege, die uns schaden. Und daraus resultiert, dass unser Becher übervoll ist. Und dann sind wir wieder am Anfang. Das heißt, Leben in Fülle, kein Leben in Sparflamme. Das heißt, ich glaube, ihr habt verstanden, dass es da nicht um Luxus geht, sondern dass es darum geht, übervoll die Kraft Gottes zu empfangen in jeder sich bietenden Lebenssituation. Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer, heißt es hier. Mit dem Bild des guten Hirten an unserer Seite haben wir beständig Führung und Hilfe, Güte und Stütze auf unserer Lebensreise. Egal was passiert, wir können Gott immer vertrauen, dass er alles zum Guten wirkt. Wir bleiben sicher auf dem Weg zum Ziel. Eines Tages nämlich für immer beim Herrn zu sein, sein Angesicht zu sehen und ewige Gemeinschaft zu erleben. Das ist das, was wir im Grab dann sagen, wenn einer im Glauben heimgegangen ist, dass er das sehen darf. Und das ist unser Ziel. Der Herr ist mein Hirte. Es ist auch ein Bundesname Gottes, ein Name, mit dem sich Gott aus seinem Volk offenbart. Im Hebräischen heißt es Yahweh Roi. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe ihn euch heute Morgen vorgestellt und ich habe euch eingeladen, mit ihm zu leben. Wir können das nur mit Jesus. Auch er ist unser Hirte. Und er ist für unsere Trennung gestorben von Gott. Wir dürfen im Glauben an Jesus Christus ganz nah zum Hirten kommen und mit ihm leben. Und er führt uns und er leitet uns. Die Frage ist, möchtest du das? Wenn du das möchtest, dann bete. Dann bete zum Herrn und sage, ich möchte, dass du mein Hirte bist. Der Hirte meines Lebens. Jesus Christus, komm in mein Leben hinein. Ich gebe dir mein Leben. Und ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und den Sieg errungen hast über alles Böse und über den Bösen und über den Tod. Und aus deiner Kraft möchte ich leben. Das ist das, was wir tun dürfen, zu Gott beten. Und mir bleibt, uns zu segnen, diesem Herrn und Hirten uns immer wieder anzuvertrauen. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser Hirte bist. Und ich danke dir für dein Wort, das so deutlich offenbart, was es bedeutet, ein Hirte zu sein. Und dass wir uns diesem Hirten anvertrauen dürfen, Herr. Und dass es unsere Entscheidung ist, im Gebet darauf zu antworten, Herr. Aber es gibt ganz viele, die das vielleicht noch nicht getan haben. Ich möchte Sie ermutigen, Herr, dass Sie diesen Schritt gehen, dass Sie diese Entscheidung treffen. Herr, es gibt aber viele, die diese Entscheidung getroffen haben und die sich immer wieder durch Zweifel, durch vielleicht auch manchmal Schicksalsschläge des Lebens davon entfernen, weil sie enttäuscht sind, weil sie Fragen haben, Herr. Und ich bete, dass sie neu zu dir zurückkommen als dem Hirten, sich dir neu anvertrauen, sich von dir führen und leiten zu lassen, Herr. Auch das ist nur ein Gebet von ein Gebet entfernt. Herr Jesus, und für alle die, die mit dir gehen, Herr, und die diesen Schritt wirklich Tag für Tag vollziehen und sich dir, dem großen Hirten, anvertrauen, Herr, die möchte ich segnen. Segnen mit der Sicherheit und Geborgenheit der schützenden Gegenwart unseres himmlischen Vaters. Sie das nie verlieren. Ich möchte sie segnen, ich möchte all die Geschwister segnen, die sich dem Hirten anvertrauen, dass sie die vergewissernde Stimme unseres Hirten kennen und hören, Tag für Tag. Ich möchte dich segnen, dass du beständig in der Gewissheit ruhst, dass es dir an nichts mangeln wird, und dass du alles, was du je benötigst, aus der Hand deines guten Hirten empfangen wirst. Ich möchte dich segnen, dass du in seinem Frieden geleitet wirst, mögen die Stürme noch so um dich toben, und dass du die Erfahrung machst, Tag für Tag neue Kraft zu empfangen. Dass du all deine Sorgen auf ihn legen kannst und wie er deine Lasten auf sich nimmt und seine Kraft durch dich strömt. Dass du von jeder Angst frei bist und dass du erfährst, der Herr ist der Sieger über alle Feinde, die dich bedrohen. Amen.